Deutschlandfunk. Systemfragen.
Heute mit einer Sonderausgabe, aufgezeichnet auf der Leipziger Buchmesse, auf dem Forum Offene Gesellschaft. Und es geht darum, dass sich am Ende vor allem auch vor Ort, im Lokalen, entscheidet, ob Menschen Politik unserer Demokratie vertrauen.
Ganz herzlich willkommen hier auf der Leipziger Buchmesse. Toll, dass Sie da sind. Im Publikum, vor uns auf der Bühne vom Forum Offene Gesellschaft und dann natürlich auch am Radio oder am Podcast. Und ja, herzlich willkommen zu diesen Deutschlandfunk-Systemfragen, wo wir, das kann ich Ihnen versprechen, jetzt auf etwas schauen, das bei den großen und auch den kleinen Konflikten in unserer Gesellschaft oft hinten überfällt, aber ganz ungemein wichtig ist. Beim Klimaschutz, beim Erstarken des Rechtsextremismus, beim Erhalt der liberalen Demokratie. Und das ist das Lokale. Nicht die große Bundespolitik, die internationale Politik, sondern das, was vor Ort passiert. Weil sich eben nicht erst bei Landtagswahlen, bei Bundestagswahlen entscheidet, ob Rechtsextreme an die Regierung kommen, sondern viel früher als ein Beispiel. Und mit mir, Katrin Kühn, hier auf der Bühne, sind jetzt eine Stadt- und Regionalsoziologin, die viel, viel Zeit ihrer Arbeit auch damit verbringt, bei den Menschen vor Ort zu sein, da zu forschen. Und zwar Katrin Grossmann vom Forschungskollektiv Peripherie und Zentrum an der Fachhochschule Erfurt. Und dann ein Humangeograf, der für sein neues Buch Der Aufstieg der Rechten in Krisenzeiten in Frankfurt am Main und in Leipzig unterwegs war, viel mit Menschen gesprochen hat und der Frage nachgegangen ist, wann wird die Mitte für Rechtsextremismus empfänglich? Daniel Mullis vom Leibniz-Institut für Friedens- und Konfliktforschung. Und damit können wir starten, nämlich, warum ist es so wichtig, dass wir mehr darauf schauen, was sich vor Ort entwickelt, was da passiert? Denn es gibt ja schon ein Ranking. Oben, wichtig, ist das, was im EU-Parlament, im Bundestag, im Landtag passiert, oft. Unten, kommunal, vermeintlich oft nicht so wichtig. Vielleicht, Herr Mullis, brechen Sie jetzt als Erster mal eine Lanze für das Lokale, für das Kommunale. Warum sollten wir hier hinschauen?
Ja, ich glaube, dass, wenn man über Politik spricht, man ganz oft halt so die Bundespolitik vor Augen hat, die große Politik. Und dabei vergisst, dass die Menschen ihr Leben vor Ort, in den Stadtteilen, in den Nachbarschaften, dass sie dort leben und auch dort ihre Erfahrungen machen und sich für sich die Welt erschließen. Und vielleicht kurz und knapp im Lokalen, da wird gelebt, gestritten, geliebt. Das ist ein sehr zentraler Ort für das Erfahren der Menschen ihres Alltags.
Ja, wenn ich noch ergänzen darf. Das Lokale ist der Erfahrungsraum, richtig. Es ist aber auch total ambivalent. Also in der Geografie gibt es eine Raumtheorie von Dorian Messé, die sagt, der Raum sind die Geschichten bis hierhin. Und das ist immer multipel und teilweise eben dann auch konflikthaft. Also eine Kollegin, die in der kommunalen Konfliktberatung tätig ist, hat mir mal erzählt, dass sie bei einem Beratungsprozess das Gefühl hatte, die Konfliktparteien vor Ort, die sind zwar in der gleichen Stadt und leben trotzdem in unterschiedlichen Städten. Und da dachte ich, ja natürlich, das machen wir alle die ganze Zeit. Also auch dieser Raum hier auf der Buchmesse, den können wir jetzt physisch vermessen und Distanzen und Größen irgendwie bestimmen und zählen. Und trotzdem ist er für uns alle etwas total Unterschiedliches. Ne? Für die manchen ist es Routine und Beruf, für andere ist es was total Besonderes. Ich bin das erste Mal auf so einem Publikum, es ist was Besonderes, auf so einem Podium. Danke, deutscher Versprecher. Genau, also das kann diese unterschiedlichen Geschichten konstruieren, Raum, und die klatschen auch aufeinander.
Es prallt also das aufeinander, was wir alle mitbringen, und es prallt auch das Große an diesen Orten aufeinander. Vielleicht so eine Art kleiner Schmelztiegel dann auch. Und Sie sind vor Ort unterwegs viel auch, beide jetzt auch mit spezifischen Studien. Können Sie uns vielleicht mal ein Beispiel geben, was das so ein bisschen näher bringen kann, also dass Sie selber vielleicht auch besonders beeindruckt hat?
Also wir sind mit unseren Forschungsarbeiten ziemlich viel in ländlichen, peripheren Regionen unterwegs, in Kleinstädten, Sachsen, Thüringen, Hessen, was so aus Standort Erfurt in der Nähe ist. Und wir sammeln diese Geschichten, von denen ich gerade sprach, und versuchen dann das Ganze wie so ein Mosaik auch in ein größeres Bild zu packen. Und da zeichnet sich deutlich ab, dass Peripherisierungserfahrungen, also die Erfahrungen, landläufig sagt man, des Abgehängtwerdens, wir sagen, es ist die Produktion von Peripherie, das Herstellen von Macht, Armut und Abhängigkeit, dass das geteilte Erfahrungen sind, die zu bestimmten Geschichten führen. Und uns ist zum Beispiel an drei verschiedenen Orten in einer sehr ähnlichen Formulierung von Interviewpartnern gesagt worden, hier wird alles jedes Jahr immer weniger. Und diese Verlustgeschichten gehören dann zu einer geteilten lokalen Erfahrung. Das ist eine emotionale Erfahrung auch von Demütigungen, wo dann Anschlussfähigkeit für die extreme Rechte und ihre Deutungsangebote natürlich da ist.
Ja, Katrin, ich möchte noch was aufgreifen, was du vorhin gesagt hast, also quasi dieses Multiple, des Lokalen, dass quasi Sachen aufeinander prallen. Und da vielleicht ist mir eine sehr individuelle, persönliche Geschichte durch den Kopf gegangen in einem Interview, das ich geführt habe. Da hat mich eine Person zu sich nach Hause eingeladen. Ich saß bei der im Wohnzimmer, so ein sehr heißer Tag, gerade die Jalousien zu, es war ziemlich dunkel in diesem Wohnzimmer. Und er hat dann angefangen zu berichten von der Nachbarschaft und die ihm eigentlich auch sehr gefällt, das Zusammenleben, das sei da sehr gut. Und gleichzeitig ist es ihm auch viel zu eng, er will mit den anderen Menschen da auch gar nicht so viel zu tun haben. Ist dann sehr schnell in so einen Schimpfen geraten über die ökologische Umbaupolitik der Ampel, die Deutschland in den Ruin treiben würde. Hat sich dann aber auch quasi über die Ausländerinnen und Ausländer, das war für ihn im gesamten Gespräch ein sehr großes Thema, das aber eine unglaubliche Ambivalenz in sich getragen hat, weil einerseits er quasi so ein Loblied auf die multikulturelle Gesellschaft gesungen hat, dass er da im Viertel erlebt, dass er da quasi in migrantisch geführte Restaurants gehen kann, etc., etc. Das hat ihm alles sehr gefallen. Und gleichzeitig er aber durchgehend eine große Angst vor der sogenannten Parallelgesellschaft entwickelt hat.
Dass dann die große Debatte, ich meine mich zu erinnern, ich habe Ihr Buch ja auch gelesen, das war in Frankfurt, oder? Diese Szene mit dem abgedunkelten Zimmer, ein Herr Konrad, glaube ich, ne?
Genau, also ich nenne ihn Herr Konrad, er heißt natürlich nicht in echt so. Es war in Frankfurt. Und das Spannende daran ist, also zum einen, dass er halt wirklich problemlos in seinem Weltbild sehr unterschiedliche Konzepte verankert hat. Also was einfach zeigt, dass die Menschen sehr, wenn sie quasi, wenn man so von politischen Identitäten spricht, einfach sehr, sehr verschiedene Konzepte vereinnahmen können und das gleichzeitig aber auch so in der Gesellschaft zirkulierende Deutungsangebote für Welt sehr dominant sind. Also sprich die Multikulturalität, aber auch diese Diskussion um Parallelgesellschaft. Aber um noch einen Schlenk zu machen, weil ich das dann wirklich spannend fand, war, wo er diesen Konflikt verortet hat. Weil er hat dann berichtet, dass wenn man bei ihm zu Hause hinter aus dem Haus, da wo die Jalousie zu ist, aus dem Fenster schaut, da beginnt eine andere Siedlung, da verortet er die Parallelgesellschaft. Und wenn man auf der anderen Seite des Hauses rausschaut, wo auch die Fronteingangstür war, wo man so auf die Gärten und die andere Siedlung blickt, da meinte er, ja, da kann man nachts problemlos die Türe offen lassen, da passiert einem nichts.
Sind 30 Meter, vielleicht dazwischen 10 Meter?
Ja, vielleicht, also ums Haus einmal rum sind 100 Meter vielleicht maximal, es sind schon so eine lange Riegel, aber wo man so gemerkt hat, dass diese Konfliktzone eigentlich zum einen in ihm selbst total wirkt, aber letztlich mitten durch seine Wohnung läuft. Und das so auf einer ganz vielschichtigen Ebene so ein ganz starkes Unbehagen letztlich doch ausgelöst hat. Er hat sich dann selbst als CDU-Wähler geoutet, ist aber quasi in seinen Erzählungen permanent hin und her gependelt zwischen doch sehr autoritären, sehr rechten Narrativen, aber halt eben auch so eine positive Bezugnahme auf Multikulturalität. Also da diese Widersprüchlichkeit in solchen Weltdeutungen, das hat mich schon überrascht und fand ich sehr spannend.
Passt denn dann der Begriff des Lokalen, wenn das so durch ein Wohnzimmer verläuft? Also benutzen wir das richtige Wort oder verwenden wir den Begriff falsch? Wie ist das bei Ihnen dann theoretisch definiert? Weil Sie beschäftigen sich ja damit.
Naja, falsch wäre jetzt ein großes Wort. Aber ich glaube, wichtig ist, in den, quasi wenn man jetzt die humangeografischen Debatten zum Lokalen sich vergegenwärtigt ist, dass dieses Lokale niemals als etwas Isoliertes verstanden wird, als etwas, das für sich irgendwo vereinzelt funktioniert, sondern dass es immer quasi in einem komplexen Gefüge aus Weltdeutungen, verschiedenen Ordnungen, Machtverhältnissen existiert, wo quasi die Subjekte, aber auch Staat, globale, immer auch eine Rolle spielen. Also quasi im Lokalen werden gesellschaftliche Konflikte immer konkret und sehr unmittelbar erfahrbar. Und Dinge wie Sperrmüll, Müllberge, Konflikte, die vielleicht um Nachbarschaftszäune gehen, werden sehr schnell einfach sehr groß aufgeladen. Also die werden dann immer verknüpft mit so zirkulierenden Ideen, fremdenfeindlichen Weltdeutungen, Krisendeutungen. Das prallt immer aufeinander, die Frage des lokalen und auch vielleicht eher so übergeordnete gesellschaftliche Deutungsangebote.
Also keineswegs etwas Nachrangiges.
Nee, und es geht auch bei Deutungen nicht nur um Narrative, sondern das hat handfeste Anlässe und die sind eben häufig lokal. So eine meiner Lieblingsgeschichten an dieser Stelle ist zum Beispiel die von einem Schwimmbad. Wir sind in Thüringen, Südthüringen, wo in den 90er Jahren in der Kleinstadt ein Schwimmbad saniert wurde. Mit natürlich viel Geld, aber der Ort war gut aufgestellt, hatte eine gute wirtschaftliche Grundlage und hat natürlich Einnahmen, entsprechend auch Steuereinnahmen erwartet. Es kam aber anders. Die wirtschaftliche Globalisierung schlug zu, entwertete das lokale Handwerk, die Steuereinnahmen blieben aus und die Bevölkerung schrumpfte und dann gibt's natürlich noch weniger Geld. Die Kommune fiel in die Schulden. Wurde in Haushaltssicherung genommen, das heißt, die Kommune darf nicht mehr selber ihre Haushaltsentscheidungen treffen. Und in den 2010er Jahren hieß es dann, das Schwimmbad muss geschlossen werden, es ist zu teuer. Kurz vorher hatte der Stadtrat beschlossen, wir leisten uns das, wir wollen unser Schwimmbad offen halten, wir tragen diese Kosten. Und dann kam der Bürokrat aus der Landesregierung und sagte, nee, ihr müsst es zumachen. Und das Schwimmbad wurde zugemacht. Und damit entwertet man im Prinzip ein lokal demokratisch gewähltes Parlament. Und das geht gar nicht. Und dann braucht man sich auch in der Landesregierung oder in Berlin dann nicht mehr fragen, warum das Vertrauen in demokratische Institutionen verloren gegangen ist.
Jetzt hatten Sie in den Gesprächen, die wir vorgeführt haben, schon so etwas von Blaming the Peripherie erzählt. Also, dass das auch so ein Blame-Game ist vielleicht.
Ja, wir haben jetzt gerade in der Stadt- und Regionalentwicklung einen Diskurs gehabt, 20 Jahre, wo die Wissenschaft, ich inklusive, sehr stark auf demografische Prozesse geguckt hat. Und wir haben das, glaube ich, total übertrieben und haben völlig vergessen, nach Macht und Geld zu gucken und auch solche Fragen zu stellen. Das hat das Schwimmbadbeispiel vielleicht auch gerade illustriert. Und Teil von diesem Diskurs ist, im Prinzip ist die Peripherie doch auch selber schuld. Diese Kommune hat sich eben übernommen, ist in die Schulden gefallen, dann muss sie jetzt auch den Machtverlust schlucken. Das geht dann so weit, in der Armutsforschung heißt das Blaming the Poor. Die Armen sind selber daran schuld, dass sie arm sind. Und vielleicht könnten wir in der Regionalentwicklung auch mal von Blaming the Periphery überlegen, ob das zutrifft, dass die Peripherie selber dafür verantwortlich gemacht wird, dass sie eben so in den Miesen steckt und eine Negativentwicklung hat. Das geht so weit, dass die Leute dieses Narrativ selber übernehmen und glauben, sie sind auch tatsächlich dafür verantwortlich. Das Schwimmbadbeispiel geht übrigens so weiter. Es hat sich dann lokal ein Verein gegründet, die dieses Schwimmbad jetzt ehrenamtlich betreiben, also ehrenamtlich hinter der Kasse sitzen, ehrenamtlich die Anlagen pflegen. Und das sind eigentlich Pflichtaufgaben. Ne? Das gehört nicht ins Ehrenamt und das Ehrenamt hat dann keine Kraft mehr dazu, andere Dinge zu machen, für die Ehrenamt eigentlich viel plausibler zuständig wäre.
Es gibt ja manchmal diese Debatte, dass Ehrenamt fehlt und Menschen, die sich engagieren. Wenn Sie jetzt dieses Beispiel erzählen, dann ist es so, die Menschen engagieren sich. Die engagieren sich nur in einem Bereich, der bisher durch Gemeinschaft, durch Staat getragen wurde. Da hat sich etwas verschoben. Diese Perspektive fehlt dann vielleicht in der Auseinandersetzung mit dem Thema?
Also das erlebe ich tatsächlich ganz anders. Die engagieren sich bis zum Burnout, also wörtlich bis zu Krankheit, wo einfach die lokal was machen, die sind dann in 4, 5, 6 Vereinen gleichzeitig und schultern Dinge, wo vielleicht auch besonders im ländlichen Raum, sie sich eben sagen, wenn wir es nicht machen, macht's keiner. Sieht in der Stadt ein bisschen anders aus, es sei denn, Daniel widerspricht mir. Genau, nee, kann ich nicht bestätigen.
Widersprechen Sie?
Nee, Ich würde aber sagen, dass es schon sehr unterschiedliche Formen, also quasi des Beteiligen oder des Engagiertsein gibt und auch quasi diese unterschiedlichen Stadtteile in Frankfurt oder auch quasi das eine Leipziger Stadtteil, den ich angeschaut habe, war Engagement schon sehr unterschiedlich verteilt. Es war schon sehr offensichtlich, dass dort, wo viel Engagement zu finden ist, dass es auf wenigen Schultern ruht. Und ich möchte aber vielleicht nochmal einen anderen Punkt damit reinbringen, der mir schon auch wichtig ist. Also in dem einen Stadtteil, den ich mir angeschaut habe, da gab es eine sehr aktive Zivilgesellschaft, sehr viele Leute, die sehr viel gemacht haben. Es gibt einen Stammtisch gegen rechts, obwohl die AfD in dem Stadtteil doch recht gut abschneidet. Und in Frankfurt heißt recht gut bei den letzten Landtagswahlen so 18%. Das ist jetzt auch nicht so wenig. Aber die Leute sind engagiert und tun auch was und sind wirklich da. Und was ich aber schon auch mitgenommen habe, ist, dass die Leute, also dass man aufpassen muss, das Gefühl zu haben, dass Engagement letztlich die Leute tatsächlich irgendwie auch an die repräsentative Demokratie bindet. Weil schon sehr viele Leute eigentlich im Engagement, gerade im Aktivsein, gerade im sich beteiligen wollen, eigentlich permanent die Erfahrungen machen oder an sehr vielen Stellen zumindest die Erfahrungen machen, dass sie mit ihrem Engagement nicht durchkommen. Also dass die Dinge, die sie tun wollen, nicht finanziert werden oder dass quasi die Mieten trotzdem ins Unendliche steigen. Oder dass die Dinge einfach, der Stadtteiltreff geschlossen wird, weil es nicht mehr finanziert wird und. Oder dass man es nicht schaffen kann, die Schulen zu sanieren, für die man sich eigentlich engagiert. Und dieses Engagiertsein dann eigentlich letztlich dazu führt, dass Leute, die sich eigentlich für die Demokratie beteiligen wollen, die aktiv sein wollen, sich anfangen abzuwenden von der großen Demokratie, von der politischen Ordnung der Demokratie. Die bleiben schon Demokratinnen, aber sind total enttäuscht und ziehen sich dann irgendwie auch zurück. Und somit ist quasi, man schon aufpassen muss, dass quasi Engagement ist nicht zwingend etwas, wo die Menschen wirklich auch Vertrauen in Staatlichkeit, staatlich organisierte Demokratie finden. Und das halte ich für höchst bedenklich, weil das quasi auch so in den Kern der Frage, wie repräsentative Demokratie funktioniert, geht und einfach große Herausforderungen stellt, quasi Menschen tatsächlich einzubinden und gerade die demokratischen Milieus auch einzubinden, die tatsächlich noch was tun wollen und leider allzu oft auch hinten runterfallen in ihrem Engagement.
Genau, das Lokale ist nämlich auch das, wo Identität sich sehr stark entscheidet. Und da entstehen dann Wir-Gefühle versus die und die gängige Erzählung, zumindest auch in den Orten, wo wir unterwegs sind, ist ne, die da oben in Erfurt, in Dresden, in Berlin. Und wir hier, wir werden nicht gehört und wir werden nicht gesehen. Und diese Erzählung trägt. Und das ist natürlich ein Rieseneinfallstor für alle möglichen Angebote von der organisierten Rechten, die dann daraus Kapital schöpfen können. Genau.
Da kann sich also durch etwas, was wir eigentlich als grundlegend gut bewerten, Engagement, Frust aufbauen, eine offene Flanke ergeben, wo dann ein Einfallstor entsteht, wundervoll für Menschen, die das auch ausnutzen wollen. Also nicht per se ein Erstarken von Rechtsextremismus, sondern was ist das dann genau?
Genau, also erstmal sind das quasi Erfahrungen von Demokratiedefiziten. Das ist nicht per se ein Trigger für rechtsextremistische Haltungen. Aber ich glaube, was man schon sieht und was wichtig ist, sich zu vergegenwärtigen, ist, dass die extreme Rechte heute quasi weniger Ideologien oder per se Einstellungen mobilisiert, sondern dass sie sehr gut ist darin, Affekte, Emotionen, Unsicherheit, Ängste zu bearbeiten und zu mobilisieren und den Menschen letztlich verspricht, einen Ort zu schaffen, wo dieses Unbehagen weg ist, wo sie in unsicheren, unruhigen Zeiten wieder ein sicheres Zuhause finden werden. Und was ich schon zu beobachten meine, ist, dass man schon sehen kann, dass Leute, die sich dann quasi in diesen ganzen Erfahrungen vor Ort der extremen Rechten zuwenden, dass die nicht quasi mit Haut und Haaren rechtsextreme Einstellungen entwickeln, sondern es reicht, um quasi den Begriff von Steffen Mau zu verwenden und Kolleginnen, wenn spezifische Triggerpunkte gedrückt werden, die einfach sehr dominant werden. Und was schon sehr auffällig ist, dass die Frage der Migration, aber auch Angst vor Privilegien einzubüßen, quasi eben demokratisch nicht gehört werden, das sind so Triggerpunkte, wo die extreme Rechte einfach sehr gut Emotionalität einfangen und bearbeiten kann. Und das finde ich einfach sehr wichtig, sich das zu vergegenwärtigen, dass die Menschen müssen nicht samt sonders rechtsextrem werden, um quasi mit großer Gesamtheit sich für rechtsextreme Parteien, Projekte zu quasi ja, zu verschreiben.
Wir schauen ja jetzt alle zusammen schon auf die Landtagswahlen dann auch im Herbst. Aber was heißt das alles jetzt, was Sie erklärt haben, tatsächlich für den Umgang, unseren Umgang mit lokalen Entwicklungen in gesellschaftlichen Debatten?
Das ist tatsächlich so eine 1-Million-Euro-Frage inzwischen geworden, denn wir sind im Moment in der Debatte immer noch an dem Stand, wo wir uns nach Ursachen umgucken und wo dann so Bücher wie Oschmann ganz viel Aufmerksamkeit kriegen, weil noch die Idee da ist, man könnte die Wurzel des Übels finden und man könnte die dann mit einem Ruck ausreißen und dann ist alles wieder gut. Und das ist aber leider Quatsch, das ist nicht mehr möglich. Inzwischen hat sich ein relativ stabiles Geflecht aus solchen emotionalen, wie Daniel es gerade geschildert hat, Peripherisierungserfahrungen aus diesen Angeboten der extremen Rechten, auch aus teilweise gewaltvollen, gut organisierten Strukturen gebildet, wo sich lokal Hegemonien verschieben, wo dann inzwischen in manchen Orten der Punkt erreicht ist, wo der Pfarrer sagt, ich habe Angst, auf eine Demo gegen rechts zu gehen, wo Ladenbesitzer Gewalterfahrungen machen, sobald sie irgendwie offen mit den Medien darüber reden, dass sie denken, wer die AfD wählt, wählt zumindest in Thüringen ganz klar auch Neonazis. Und das dann nicht mehr sagen zu können, sich diese Haltung zu verkneifen, ist eine klare Hegemonieverschiebung von einem Diskurs vor Ort.
Wann hätte man anfangen müssen, wenn man noch die Wurzel hätte erreichen wollen?
Ja, gibt es eine Wurzel, ist noch eine ganz andere Frage. Da bin ich nicht so auf so linearen Kausalitätsbeziehungen unterwegs in meinem Denken. Aber die Demütigungen, die jetzt rausgezogen werden, die ja viel biografische Demütigungen sind, die hätten in den 90ern vermieden und in den frühen 2000ern besprochen werden müssen. Das ist jetzt kaum einzufangen. Es ist nie falsch, darüber zu reden. Es ist immer wichtig, solche Sachen auch zu thematisieren. Aber was halt ein Irrglaube wäre, ist, wenn wir das tun, dass dann alles wieder besser wird.
Und es gibt ja auch noch Orte, an denen die Lage bisher anders ist, wo man sich fragen kann, ja, was können wir denn tun? Jede und jeder vielleicht auch, wenn man sich das fragt. Haben Sie da eine Antwort?
Ich würde vielleicht noch ganz gerne noch mal anschließen an das,
was immer du gerade gerne,
ja, ja, gesagt hast, weil ich schon, glaube ich, noch mal betonen würde, dass für die Menschen, glaube ich, vor Ort letztlich schon die Erfahrung machen, und das kann man ja auch einfach, das ist faktischer da, dass die Infrastruktur oft nicht so gut ist, dass die Investitionen in die Bildung zu kurz gekommen sind. Sie erleben, dass sie Schwierigkeiten haben, quasi ihre Eltern in Pflegeeinrichtungen zu bringen. Sie sehen, dass sie quasi einsamer werden. Das ist ja alles quasi faktisch, es sind ja Realitäten, die man nicht quasi weg argumentieren kann. Und ich glaube, es ist einfach wichtig anzuerkennen, dass quasi gesellschaftlicher Zusammenhalt, Pluralität etwas ist, was vor Ort verteidigt werden muss. Und dass es deshalb auch so problematisch ist, wenn quasi suggeriert wird, quasi von bundespolitischen Größen, dass man quasi im Lokalen problemlos mit der extremen Rechten zusammenarbeiten kann, weil da werden ja keine Gesetze gemacht, sondern nein, falsch. Wenn die Menschen sehen, dass man vor Ort im Lokalen mit rechtsextremen Akteurinnen und Akteuren bestens zusammenarbeiten kann, dann werden sie auch aufhören, quasi Ängste zu haben, oder quasi, wenn sie es auch als richtig und vielleicht auch nicht als funktionierend erachten, auf Landes- oder Bundesebene diese Kooperationen eingehen. Also für das lokale Erfahren von solchen Zusammenarbeiten ist fatal. Und ich glaube, um auf die Frage nochmal zurückzukommen, ich glaube schon, dass es halt letztlich in manchen Regionen Deutschlands, und das aber nicht nur im Osten, sondern auch in Westdeutschland, Orte gibt, wo halt diese lokalen Erfahrungen viel zu lange gewähren gelassen worden sind, wo einfach diese Netzwerke sich etabliert haben und auch die extreme Rechte ihren Schrecken komplett verloren hat und einfach Teil des Alltags geworden ist. Und da wieder reinzugehen, ich glaube, da stehen wir vor einer jahrelangen Arbeit und nicht etwas, was man einfach so auf die Schnelle wieder zurückdrehen kann.
Ich würde noch mal in die Regionalpolitik gehen. Ich glaube, was da gefragt ist, wäre tatsächlich ein ziemlich starkes Umsteuern hin zu einer Politik, die auch Vertrauen gibt, die nicht jeden Euro, der über Fördermittel ausgereicht wird, akribisch kontrolliert, ob die Orte auch würdig sind, ob sie das auch verdienen, ob sie im Wettbewerb um die Fördermittel bestehen könnten. Ne? Also mehr Respekt und Vertrauen auf der einen Seite und tatsächlich auch mehr Ressourcen auf der anderen Seite. Das habe ich in einem Projekt im deutsch-finnischen Vergleich im ländlichen Raum verstanden. In Finnland sind kommunale Finanzen ganz anders aufgestellt. Da gibt es ein klares Bekenntnis dazu, umzuverteilen aus Helsinki auch ins Land, weil man sagt, wir brauchen die Siedlungsstrukturen im Land. Bei uns ist es anders. Die kommunalen Finanzen sind so organisiert, dass der Teufel im Prinzip auf den größten Haufen macht und dass Regionen, wo Bevölkerungsverlust und lokale Wirtschaft einbricht, eben damit auch das Budget einbricht. So, wie wollen die dann aus eigener Kraft da wieder hochkommen? Es gibt zwar üppige Förderlandschaften, aber die kommen immer mit Bedingungen und mit Zielen, die irgendwo zwischen Erfurt, Berlin, Brüssel formuliert worden sind und eben nicht in Hoyerswerda oder Apolda oder irgendwo im Saarland, wo es pro Kopf Verschuldung am höchsten ist. Genau, und das spürt man. Ne? Das sind weitere emotionale Erfahrungen von Abhängigkeit und von Fremdbestimmung. Da müssen wir ganz dringend weg.
Und jetzt nochmal, dass jede und jeder, der die Motivation verspürt, was zu tun, alle, die darüber nachdenken, haben Sie vielleicht noch ein griffiges, vorläufiges Schlusswort jeweils? Was sollte man tun, was könnte man tun?
Ich glaube, kurz und knapp, es ist wichtig, das Soziale zu stärken, demokratische Erfahrungen zu ermöglichen und gleichzeitig aber auch ganz klar die Grenzen einer demokratisch pluralen Gesellschaft aufzeigen und damit quasi auch Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus, quasi das einfach nicht zu dulden und da quasi auch klar zu sein und ja, Demokratie ermöglichen, aber auch zeigen, was die Rahmenbedingungen dieses Demokratischen sind.
Ja, würde ich zustimmen. Haltung, aber auch Respekt, Mut, Klarheit und Offenheit. Eine schwierige Formel, eine schwierige Balance ist mir klar, aber ich glaube, da kann man nicht dahinter.
Vorläufige Schlussworte jetzt dieser Deutschlandfunksystemfragen. Und ich sage vorläufige, weil wir jetzt noch in einen Austausch mit dem Publikum, mit Ihnen hier auf der Leipziger Buchmesse, Sie merken, wo ich das letzte Mal war, mit Ihnen auf der Leipziger Buchmesse gehen wollen. Katrin Grossmann von der Fachhochschule Erfurt, ganz, ganz herzlichen Dank. Und Daniel Mullis vom Leibniz-Institut für Friedens- und Konfliktforschung. Danke, dass Sie eine Lanze gebrochen haben jetzt für das Lokale hier und den Finger in die Wunde gelegt haben, wo sich die Zukunft unserer Demokratie entscheidet. Und weil wir ja auf dem Forum Offene Gesellschaft sind, wollen wir auch genau das machen jetzt, die Runde öffnen und ein Systemfragen-Spezial, eine Systemfragen-Zugabe ermöglichen. Und hier auf der Leipziger Buchmesse sehen wir jetzt Dörte Hinrichs aus unserem Systemfragenteam, auch Moderatorin der Sendung und ist bereit. Haben Sie Fragen an Daniel Mullis? Haben Sie Fragen an Katrin Grossmann? Haben Sie eigene Eindrücke und Erlebnisse vielleicht, die Sie teilen möchten? Nutzen Sie den Raum und nutzen Sie die Zeit sehr gerne.
Hallo, ich bin Annelena König und komme aus der Lokalpolitik, tatsächlich aber aus Nordrhein-Westfalen und habe eine Frage, und zwar beschäftigt mich am meisten, ich bin im Rat und bin eine der einzigsten Frauen, eine der einzigsten jüngeren Menschen dort, und ich würde gerne verstehen oder auch lernen, wie man die jungen Menschen dazu bekommt, mitzumachen an Demokratie, an der Begeisterung auch mitzuentwickeln, weil das tun wir tatsächlich, auch wenn manche Dinge viel länger dauern. Das musste ich auch jetzt lernen, und das ist vielleicht auch in meiner Generation schwierig, weil wir schnell an Ziele gelangen wollen und das dann nicht so schnell klappt und man sehr schnell aufgibt vielleicht. Wie bekommen wir das hin, dass wir die Leute wirklich mit in den Ortskern kriegen und dass jeder mitentwickeln kann und darf und auch die Stimme hat, die gehört wird. Also das kann ich auch ganz klar sagen, das wird gehört. Man muss nur leider wirklich vielleicht durchhalten.
Ja, ich kann es versuchen. Ich hatte letzten Sommer ein langes Gespräch mit zwei 18-Jährigen in einer Kleinstadt. Es ging um genau das Schwimmbad, denn sie sollten da noch die Hecken schneiden und das fanden sie gar nicht lustig. Und dann haben sie gesagt, und die suchen Nachwuchs, indem sie in die Wochenendbeilagen der Zeitungen inserieren, als ob sie uns dabei finden würden. Also es gibt, glaube ich, eine Menge Sachen, die man auch falsch machen kann. Gleichzeitig über TikTok oder was weiß ich, Instagram, erreichen die halt andere nicht, die genau über diesen Wochenendbeilagen erreichbar wären. Ich glaube, mitgestalten lassen, auch Themen angehen, die den älteren Herren, so habe ich es verstanden, im Rathaus vielleicht nicht so nahe liegen. Also Gestaltungsfreiheit ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Ding. Die müssen merken, dass sie wirklich gebraucht und gehört und auch respektiert werden. Ja, das ist das, was mir jetzt erstmal durch den Kopf geht.
Ich glaube, was man schon nochmal sagen muss, es gibt sehr viel junges Engagement, wenn man sich quasi in die Protestbewegungen blickt, wenn man quasi an die ganzen Klimaproteste denkt oder so. Es gibt sehr viele junge Menschen, die sich engagieren und etwas tun. Und ich glaube schon, dass wir so ein bisschen auch vor der Frage stehen, dass es eine größere Frage ist. Also wie gestaltet man eine Demokratie, die quasi qua Struktur letztlich sehr starke Repräsentationslogiken aufbaut, immer darauf eigentlich fokussiert hat, Menschen in Parteien, Großverbände einzubeziehen, die aber sehr ungeschickt sind letztlich darin, diese doch existenten Individualisierungstendenzen in der Gesellschaft auch irgendwie einen produktiven Rahmen zu bieten. Und wenn man jetzt vielleicht eine sehr große Antwort geben würde auf diese kleine Frage, glaube ich schon, dass es eine sehr allgemeine Frage ist. Wie gelingt es quasi eine Demokratie im 21. Jahrhundert so aufzustellen, dass sie weiter irgendwie quasi ein Prinzip von Repräsentation aufrechterhalten kann und gleichzeitig diese doch evidenten Individualisierungsprozesse, dieses Bedürfnis, sich quasi eher projektartig zu engagieren, in anderen Formen quasi sich einzubringen, quasi das zu ermöglichen. Und ich glaube, eine Variante wäre eben, quasi vor Ort im Lokalen mehr Gestaltungsspielräume zu lassen. Also, dass dort vielleicht tatsächlich eine gewisse Form von, auch von Verwaltungsumkehr geht, dass man quasi vor Ort mehr Entscheidungsspielräume hat und dass man vielleicht tatsächlich auch einen kleinen Haushalt hat im Jugendzentrum, den man einfach komplett frei verwenden kann. Für das, was man halt wirklich selber tun will. Und dass es da keine dann bürokratischen Zettel gibt, über die man dann quasi etwas abrechnen kann und etwas nicht. Und da glaube ich, dass da ist eine riesige Herausforderung. Also wie gelingt es Menschen in diese Demokratie reinzuholen, jenseits von diesen eher starren Prozessen, die so eine repräsentative Logik halt irgendwie bedingt oder auch notwendig ist, was nicht falsch ist. Aber wie gelingt da der Dialog wieder besser? Und das habe ich jetzt auch keine abschließenden Antworten, aber ich finde, das ist eine große Frage.
Man muss sich, glaube ich, nichts vormachen. Es gibt Generationenkonflikte in der Lokalpolitik. Ne? Da gibt es handfeste Interessensunterschiede und es gibt auch die Frage, wer darf hier eigentlich definieren, wie die Kirmes auszusehen hat und wie nicht und so. Und da muss man diese Konflikte, glaube ich, offensiv suchen. Das war ja auch noch ein Thema, wo Sie gesagt haben, dass Sie das interessiert. Haben wir jetzt gar nicht geschafft, darüber zu sprechen. Konflikte. Da gab es in der Sozialwissenschaft in den letzten Jahren so ein Hype. Ne? Konflikte sind auch toll. Konflikte sind der Hoffnungsträger für die demokratische Gesellschaft. Das Schöne an dieser Diskussion ist, wir versuchen uns nicht mehr die Konflikte komplett zu verkneifen und sehen, dass da ein Entwicklungspotenzial drin ist. Man muss aber auch sehen, der Ausgang von Konflikten ist immer offen. Also sind das wirklich die Hoffnungsträger, nach denen alles besser wird? Keine Ahnung. Die Zeit wird es zeigen, aber es nützt nichts. Sie sind normal. Also dass sie da sind, ist völlig normal. Gehören zur Gesellschaft dazu, zum gesellschaftlichen Wandel dazu. Man muss sie gestalten, versuchen zumindest.
Ja, guten Tag. Mein Punkt ist der, ich habe in einem Vortrag gehört, dass es oft auch im Lokalen um Gefühle von moralischer Überlegenheit und Unterlegenheit geht und dass dadurch auch Rassismus und Rechtsextremismus angefacht wird. Wie sehen Sie das? Gerade auch zu so einer Sendung Systemfragen, wo sozusagen Menschen auch durch eigene bestimmte, ich sage jetzt mal rechtliche Rahmenbedingungen, in Schicksalsabläufe gebracht werden und sich dadurch auch moralisch sozusagen unterlegen fühlen und andere das sozusagen moralisch auch sozusagen als Überlegenheitsgefühle erkennen. Bearbeiten Sie das in Ihrer Wissenschaft? Danke.
Und es hat natürlich unterschiedliche Ebenen. Also das, was Katrin als Peripherisierungserfahrungen angesprochen hat, das wird sicher auch quasi so als gewisse Form der, ja, des moralischen Unterlegenseins oder des quasi sich ausgeschlossen fühlens quasi mit angesprochen. Bei der Frage des quasi der Fremdenfeindlichkeit würde ich das ein bisschen umdrehen. Da bin ich, würde ich vorsichtiger sein, weil ich schon glaube, dass das letztlich man schon gemerkt hat, dass in all den Gesprächen, es waren rund 50 Interviews, die wir quasi für das Projekt geführt haben in Leipzig und Frankfurt, immer wieder quasi schon sehr klar merkbar war, dass quasi fremdenfeindliche und rassistische Ressentiments letztlich dazu dienen, quasi sich als überlegen zu fühlen. Und dass es nicht aus einer Erfahrung des Unterlegenseins kommt, sondern dass es schon quasi ein Mechanismus ist, um quasi eigenen Status zu erhalten und sich auch abzusichern. Und ein kleines Beispiel, das ich jetzt immer wieder gebe, weil ich das einfach so anschaulich finde. Ich habe da mit einem Rentnerinnenpaar gesprochen, die sehr aktiv waren, auch in der Flüchtlingshilfe und sich auch quasi gegen Rassismus im Viertel geäußert haben und sich engagiert haben. Und hat ein Gespräch zwischen ihnen angefangen, quasi währenddem ich sie interviewt habe. Und sie waren sich beide sehr schnell einig, dass die ganzen Migrantinnen und Migranten, die nach Deutschland kommen, alle top, also viele top ausgebildet seien. Und dass das doch sehr spannend ist, also dass man die Menschen brauchen kann. Und dann sagt er, ja, genau, wir können die brauchen in der Pflege und sie können am Flughafen Koffer schleppen. Und das war dann quasi das Bild von den top ausgebildeten Leuten, die nach Deutschland kommen. Sie können Koffer schleppen und in der Pflege arbeiten. Und da hat man so gemerkt, wie da so sehr also gar nicht böse, aber einfach so eine Vergewisserung stattgefunden hat, wo man selbst steht. Und ich finde, da würde ich aufpassen, quasi das zu sagen, dass es quasi aus der Demütigungserfahrung sowas wie so eine Rassismus entsteht. Ich würde eher sagen, dass es da das Verhältnis umgekehrt ist. Dass es ein Schutzfaktor ist.
Ich würde ein kleines bisschen widersprechen. Also ich gebe dir recht, Demütigungserfahrungen führen nicht zu Rassismus. Aber sie führen zu einer emotionalen Befindlichkeit, die dann offen ist für Deutungsangebote, die Rassismus ganz klar beinhalten. Eine Kollegin von mir nennt das den Snobismus der Zentren. Ne? Also ich bin da eher nicht so im Lokalen, wer ist da moralisch überlegen wem gegenüber, sondern sie nennt es den Snobismus des Zentrums. Und ich habe auch Gespräche geführt in Berlin-Prenzlauer Berg, privat auf Partys, wo dann Leute in meinem Alter und in meiner sozialen Position auch zu mir sagen, sag mal, ist das denn wirklich so schlimm da in der Peripherie? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Und dann denke ich mir, ja, das kannst du dir tatsächlich nicht vorstellen. Aber diese Erfahrungen sind da und die sind wirklich nicht gesehen und gehört. Und das sind Demütigungserfahrungen. Genau. Jetzt wäre die spannende Frage, wie lenkt man die anders um oder wie vermeidet man sie einfach?
Ich wollte noch was Hoffnungsvolles dazu legen. Ich komme aus Wien. Weiß ich nicht, ob man den Niki Popper, den Simulationsforscher, kennt. Der hat sich bei uns in der Pandemie sehr bekannt gemacht. Und da ist ein Stück Hoffnungsgeschichte drinnen, weil die Simulationsforschung kann zeigen, wenn ein Einzelner sein Verhalten ändert. Weil oft erleben wir so ein großes Ohnmachtsgefühl, ich kann eh nichts tun, die da oben oder die anderen sollten, und man fühlt sich so hoffnungslos. Und das ist ein Stück für mich Hoffnungsgeschichte, weil die Simulationsforschung kann das zeigen. Also sich damit ein bisschen zu beschäftigen, macht auch für die eigene Psychohygiene Sinn, weil es eben nicht wurscht ist, was ich als Einzelner tue. Und das ist einfach positiv für die ganze Welt.
Das ist der Punkt dann, wenn man sich engagiert und dann positives Feedback und Erfahrung hat, dass etwas erreicht wird, dass das eine ungemein wertvolle Erfahrung sein kann, ne? Aber eben auch genau ins Gegenteil kippen kann, hatten wir eben eine offene Flanke, wenn man dann ins Nichts rennt oder gegen Wände anrennt, gegen Dinge kämpfen muss.
Um vielleicht noch dazu kommt, dass quasi die Krisen, vor denen wir als Gesellschaft stehen, Klimawandel, quasi die ganzen ökonomischen Fragen, die Fragen von geopolitischen Verschiebungen, einfach auch Dimensionen sind, die wir individuell nicht lösen können. Also wo es einfach auch gesellschaftliche Antworten braucht. Und wo wir einfach auch wieder Wege finden müssen, die in die gesellschaftliche Aushandlung zu gehen, um quasi diese Arbeiten auch gemeinsam zu bewältigen. Und da, ich finde, individuell kann man viel tun, aber man sollte das Gesellschaftliche daran nicht komplett vergessen, weil das, was man alleine tun kann, hat so seine Grenzen.
Ja, schönen Dank für dieses Gespräch. Von mir wäre jetzt nochmal die Frage, wir reden jetzt seit 17.15 Uhr und es ist bisher noch nicht der Begriff GWA, also Gemeinwesenarbeit, irgendwie gefallen. Ist diese, die ein, das ist doch ein Begriff, der in den Sozialwissenschaften vorhanden ist, wo eine Form von Organisation hinter ist, wo eigentlich im Prinzip die Gemeinwesenarbeit genau für so eine kommunalen Möglichkeiten doch auch zu so etwas wie sozialer Gerechtigkeit beitragen könnte. Ist das vom Tisch?
Also ich kann direkt einmal etwas sagen. Sehr wichtiger Punkt. Wir haben Anfang Januar eine Sendung gemacht, wie Kommunen mehr Gemeinwohl schaffen können. Und ich weiß, dass der Expertenrat Forschung und Innovation hier in Deutschland auch tatsächlich ein Strategiepapier vor einigen Wochen herausgegeben hat und die Bundesregierung aufgerufen hat, hier tatsächlich mehr zu verankern, die Kommunen zu befähigen, aber auch Firmen zu befähigen, tatsächlich sich mehr fürs Gemeinwohl zu engagieren und dort auch Strukturen aufzubrechen, Förderkulturen aufzubrechen, um Kommunen und Unternehmen zu ermöglichen, eben genau mehr Gemeinwohl vor Ort zu schaffen. Also insofern sprechen Sie einen sehr wichtigen Punkt an, aber eine Dreiviertelstunde ist eine Dreiviertelstunde und insofern verzeihen Sie uns, dass wir nicht nochmal alles vertiefen können. Ich habe hier auch eine Liste noch weitere Fragen, falls das Publikum keine stellt und die ist auch sehr lang, aber Sie sind ja hier sehr aktiv, insofern genau, es ist ja Ihre Zeit und Ihr Ort. Eine Frage schaffen wir noch, gleich kommt der 18 Uhr Gong, aber wir haben Zeit.
Danke. Wir haben jetzt viel zur kommunalen Entscheidungsfähigkeit gehört und zum Bürokratieabbau. Aber es gibt ja Probleme, die global gelöst werden müssen. Also zum Beispiel den Klimawandel. Und wie soll dieser gelöst werden ohne Bürokratie und ohne überregionale, zum Beispiel europäische oder globale Gesetze?
Geht es ohne Bürokratie? War das gemeint eben?
Nee, ich glaube sowas nicht. Also es war kein Plädoyer gegen Bürokratie, aber ich glaube, es war das Plädoyer zu sagen, Menschen, um diese globalen Herausforderungen anzugehen, brauchen eine gewisse Form von Sicherheit, eine gewisse Form von quasi Handlungsspielräume. Und die Krisenerfahrungen, die sie im Lokalen machen, nehmen ganz vielen Menschen die Möglichkeit, überhaupt einen gedanklichen, emotionalen, politischen Spielraum zu haben, um sich auf diese Veränderungen in irgendeiner Form überhaupt noch einzulassen.
Leipziger Messe. Sehr geehrte Damen und Herren, es ist 18 Uhr und somit schließt die Leipziger Messe für heute ihre Ausstellungshalle. Wir freuen uns, Sie auch morgen wieder bei uns begrüßen zu dürfen und wünschen Ihnen noch einen angenehmen Abend in Leipzig.
Ja, das ist eine Bereicherung des Podcasts. Sorgt auch für alle, die uns nachträglich hören, fürs wirkliche Dabeiseinsgefühl.
Es war ein Plädoyer, die Sachen verschränkt zu denken und quasi nicht zu vergessen, dass es quasi im Lokalen auch wurzeln muss, wenn man diese globalen Herausforderungen lösen will.
Ja, und wenn wir über zum Beispiel Fördermittel reden, dann kann es nicht sein, dass ein Projekt, was sich klimapolitisch engagieren will, erstmal seitenlange Anträge ausfüllen muss, Eigenmittel beschaffen muss, Unterstützung ranziehen und am Ende das Ganze mit mindestens so viel Zeitaufwand auch bürokratisch wieder abwickeln muss. Das hatte ich gemeint mit mehr Vertrauen in das, was Leute einfach tun wollen und nicht jeden Euro akribisch kontrollieren und dabei irgendwie die nächsten 5 Euro schon ausgegeben zu haben, die vielleicht was anderes bewirkt hätten können.
Das gilt ja, glaube ich, auch ganz grundsätzlich. Den Menschen vertrauen, dass sie es gut machen wollen für den Bereich, für den sie sich engagieren. Die Freiheit zu geben, das zu tun, dabei auch mal Fehler zu machen, aber aus denen zu lernen und dann zusammen voranzugehen. Also das als ganz wesentlicher Punkt. Jetzt tatsächlich zum ganz finalen Ende dieser Deutschlandfunk-Systemfragen mit Daniel Mullis. Ganz herzlichen Dank. Mit Katrin Grossmann, danke. Ganz herzlichen Dank.
Ebenfalls,
und
danke.
Mit Ihnen ganz, ganz herzlichen Dank. Ja.